Die große Botschaft des Christentums ist, dass der Messias aus den Toten auferstehen wird. Und das ist vorausgesagt worden rund 700 Jahre, bevor Jesus Mensch wurde. Und viele Details dabei. Aber das Erstaunliche war auch zur Zeit Jesu. Alles hat man akzeptieren können, dass Jesus Wunder getan hat, Kranke geheilt hat, dämonisch Besessene befreit, ja, dass er eine frohe Botschaft gebracht hat. Aber eines können sie nicht verkraften, dass er auferstehen werde. Jesus hat dreimal von seinem Leiden und seiner Auferstehung gesprochen. Aber am dritten Tag wird er auferstehen. Meine Lieben, diese Botschaft hat Jesus nicht allen gesagt, sondern nur den engsten vertrauten Leuten. Aber der hohe Priester hat davon Erfahrung bekommen. Der Geheimdienst damals funktionierte. Alles, was Jesus tat, wurde zu ihm getragen. Er, der da beschlossen hat, dieser Jesus muss weg. Und er hat es so weit gebracht, dass auch vor Pilatus es durchsetzte. Pilatus wollte ihn auch nicht zu Tod verurteilen, weil kein Grund da war. Aber dann sagt der hohe Priester, dann bist du kein Freund des Kaisers mehr. Wir werden dich anklagen beim Kaiser. Und da ging auch ein Pilatus in die Knie und hat seine Hände gewaschen, wie wenn er seine Schuld selber waschen könnte. Aber auch der hohe Priester hatte auch noch keine Ruhe, nachdem Jesus gestorben ist und ausgerechnet ein Mitglied des Hohen Rates, nämlich Josef von Arimathäa, ein reicher, wohlhabender Mann, der für sich selber ein Grab aus dem Felsen meißeln hat lassen. Dort hat er Jesus begraben lassen. Auch das hat der Hohepriester erfahren. Und so sagt er, Moment, geht zu Pilatus und sagt, du musst uns eine Wache geben. Dieses Grab muss bewacht bleiben, denn er hat gesagt, dass er in 3 Tagen auferstehen wird. Und das müssen wir verhindern, denn die Jünger sind imstande, diesen Leichnam zu stehlen, woanders hinzulegen, dann sagen, er ist auferstanden. Also so hat ein Pilatus gearbeitet. Es muss verhindert werden, dass bezeugt werden kann, dass er auferstanden ist. Und die Wache ist dort und es geschieht ein gewaltiges Erdbeben und ein Engel des Lichtes hat sie so erschrocken, dass sie wie tot umfielen. Sie wurden Zeugen der Auferstehung. Und dieser Engel spricht dann zu den Frauen, die ebenfalls beim Grab sind, und sagt, geht hin und sagt den Jüngern, er ist auferstanden. Und diese Soldaten gehen sofort zum Hohen Priester und erzählen dem Hohen Priester, was sie erlebt haben. Und der Hohe Priester sagt, Moment, sagt, ihr habt geschlafen und die Jünger haben den Leichnam gestohlen. Und ihr bekommt viel Geld. Belohnung, Schweigegeld. Kennt ihr das? Die Methode ist auch in der Gegenwart. Und so wird jetzt eine offizielle Meldung gemacht, der Leichnam Jesu ist von den Jüngern gestohlen worden. Und es wird allgemein geglaubt, es ist ja offiziell so berichtet worden, der Leichnam ist gestohlen worden. Die Wahrheit war aber, er ist auferstanden. Das Heimtückische ist, die offiziellen Nachrichten werden akzeptiert, das ist die Wahrheit. Offiziell ist berichtet worden, der Leichnam ist gestohlen worden. Na, so ist es halt. Und die Mehrheit hat das alles geglaubt. Aber die Rechnung ging nicht auf. Einige Tage nachher geht Petrus und Johannes in den Tempel, begegnen dem Gelähmten. Und Petrus sagt, im Namen Jesu steh auf und geh umher. Und der wird geheilt. Und dieser Gelähmte gibt Zeugnis, durch Jesus bin ich geheilt worden. Er lebt. Und sie machen einen Prozess, einen Gerichtsprozess darüber. Petrus sagt, weil wir angeklagt werden, wegen einer Wohltat, stehen wir jetzt vor euch. Aber was macht der Geheime Rat? Es wird eine Verordnung gemacht. Alles dürft ihr tun. Nur eines nicht, ihr dürft Jesus nie mehr in den Mund nehmen. Petrus sagt, wir müssen Gott mehr gehorchen als den Menschen. Das Dilemma ist, dass dann eines Tages einem Verfolger der Christen Jesus, nämlich dem Paulus, begegnet vor Damaskus. Wieder helles Licht und eine Stimme. Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Und er fragt, wer bist du, Herr? Ich bin Jesus, den du verfolgst. Und dieser Paulus verkündet überall, in den Synagogen, in ganz Europa, Jesus Christus ist der Messias, wie die Propheten verkünden, in ihm kommt das Reich Gottes, an ihn sollt ihr glauben. Und viele werden gläubig von den Juden. Und so kehrt er eines Tages nach Jerusalem zurück. Und die Feinde, die Gegner der Auferstehung, finden diesen Paulus. Ergreifen ihn und sie sagen, er ist eine Bestie, der muss weg. Wird gefangen genommen, jahrelang gefangen gehalten. Und der Statthalter hat gewartet, ob er ein Bestechungsgeld bekommt. Ich könnte dich freigeben. Aber Paulus hat keine Bestechung gegeben. Und so geht ein Prozess nach dem anderen. Immer wieder. Und Apostelgeschichte 26,6 lesen wir, und jetzt stehe ich vor Gericht wegen der Hoffnung auf die Verheißung, die von Gott an die Väter ergangen ist, nämlich der Auferstehung, zu welcher unsere 12 Stämme durch Tag und Nacht anhaltend Gottesdienst zu gelangen hoffen. Wegen dieser Hoffnung werde ich, o König Agrippa, von den Juden angeklagt. Weil Paulus sagt, Jesus ist auferstanden. Schauen wir wieder hinein in die Weissagungen über ihn. Es sind viele Weissagungen, die haben wir jetzt die ganzen Wochen betrachtet, wo Jesus gedemütigt wird und zu Tode verurteilt wird. Und dann hören wir auch, dass der Messias am Grab eines Reichen begraben wird. Aber einer, der am Kreuz hingerichtet wurde, wurde nie in ein Ehrengrab gegeben, sondern er ist immer der Verachtete geblieben, auch nach seinem Tod. Aber Jesaja, Kapitel 53, Vers 5, steht, und doch wurde um unserer Übertretung willen er durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen, die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Durch seine Wunden sind wir heil geworden. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Jeder wandte sich auf seinem Weg. Aber der Herr warf unser aller Schuld auf ihn. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer und seinen Mund nicht auftut. Infolge von Drangsal und Gericht wurde er weggenommen. Wer will aber sein Geschlecht beschreiben? Denn er wurde aus dem Land der Lebendigen weggerissen. Wegen der Übertretung seines Volkes hat ihn Strafe getroffen. Und man bestimmte sein Grab bei Gottlosen. Aber bei einem Reichen war er in seinem Tod, weil kein Unrecht er getan hat und kein Betrug in seinem Mund gewesen war. Es ist bestimmt das Grab bei einem Gottlosen, aber bei einem Reichen war er in seinem Grab. Aber dem Herrn gefiel es, ihn zu schlagen, und er ließ ihn leiden. Wenn er sein Leben zum Schlachtopfer dargebracht hat, so wird er Nachkommen sehen und seine Tage verlängern. Das Vorhaben des Herrn wird in seiner Hand gelingen. Dass eben Nachkommen sein werden. Nachdem seine Seele Mühsal erlitten hat, wird er seine Lust sehen und die Fülle haben. Durch seine Erkenntnis wird mein Knecht, der Gerechte, viele gerecht machen. Er macht andere gerecht. Ihre Sünde wird er tragen. Darum will ich ihm die vielen zum Anteil geben. Er hält alle. Die Satan gestohlen hat, erhält er zum Erbe wieder. Dafür, dass er seine Seele dem Tod preisgegeben und sich unter die Übeltäter zählen ließ und die Sünde vieler getragen und für Übeltäter gebetet hat. Das ist die Verheißung ungefähr 700 Jahre vor Christus. Kein Mensch kann vorherbestimmen, was dann passiert. Aber Erfüllung fand es in Jesus Christus im Neuen Testament, Matthäus Evangelium Kapitel 27, Vers 57. Als es nun Abend geworden war, kam ein reicher Mann von Arimathäa namens Josef, der auch ein Jünger Jesu geworden war. Und dieser ging zu Pilatus und bat um den Leib Jesu. Da befahl Pilatus, dass ihm der Leib gegeben werde. Und Josef nahm den Leib, wickelte ihn in eine Leinwand und legte ihn in sein neues Grab, das er im Felsen hatte hauen lassen. Er wälzte einen großen Stein vor dem Eingang des Grabes und ging davon. Es waren aber dort Maria Magdalena und die andere Maria, die saßen dem Grab gegenüber. Sie wollten nämlich auch die Einbalsamierung Jesu dann einmal vollziehen. Josef von Arimathäa, müsst ihr euch hineindenken, ist in dieser Hohen Ratsversammlung, wo beschlossen wurde, dass Jesus zu Tod verurteilt wird. Er hat nicht dafür gestimmt, aber das alles erlebt. Und jetzt hat er den Mut, diesen Jesus in sein neu geschlagenes Grab zu legen. Das ist ein Grab höchsten Ansehens. Ja, der Messias wird aus den Toten auferstehen. Das haben auch die Psalmen schon gesagt. Psalm 16, Vers 8. Ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen. Weil er zu meiner Rechten ist, wanke ich nicht. Darum freut sich mein Herz und meine Seele frohlockt. Auch mein Fleisch wird sicher ruhen. Denn du wirst meine Seele nicht totenreich preisgeben und wirst nicht zulassen, dass dein Getreuer die Verwesung sieht. Du wirst mir den Weg des Lebens zeigen. Vor deinem Angesicht sind Freude in Fülle, liebliches Wesen zu deiner Rechten ewiglich. Ein Psalm, den David verfasst hat, aber im prophetischen Sinne. Denn von sich selber konnte David das nicht sagen, sondern eben für den, über den er prophezeit. Wie auch Psalm 49, 16. Aber Gott wird meine Seele aus der Gewalt des Totenreiches erlösen, denn er wird mich aufnehmen. Das ist eine Zuversicht, eine Gewissheit, nicht ein ängstliches Bitten und Sehnen und Wünschen. Es wird so geschehen. Drum sagt Jesus, aber am dritten Tag wird er auferstehen. Oder Psalm 30, Vers 4. Herr, du hast meine Seele aus dem Totenreich herausgebracht. Du hast mich belebt aus denen, die in die Grube hinabfahren. Lob singt dem Herrn, ihr seine Getreuen, und preist seinen heiligen Namen, denn sein Zorn wird einen Augenblick, seine Gnade aber lebenslang. Am Abend kehrt das Weinen ein, am Morgen der Jubel. Und ich sprach, als es mir gut ging, ich werde ewiglich nicht wanken. Herr, durch deine Gnade hast du meinen Berg fest hingestellt. Aber als du aber dein Angesicht verbargst, wurde ich bestürzt. Zu dir, Herr, rief ich, zu dem Herrn flehte ich um Gnade. Wozu ist mein Blut gut, wenn ich in die Grube fahre? Wird dir der Staub danken? Wird er deine Treue verkünden? Höre, o Herr, und sei mir gnädig. Herr, sei du mein Helfer. Du hast meine Klage in einen Reigen verwandelt. Du hast mein Trauergewand gelöst und mich mit Freuden umgürtet, damit man dir zu Ehren Lob singe und nicht schweige. O Herr, mein Gott, ich will dich ewiglich preisen. Es ist oft so erstaunlich, dass dann während des Gebetes diese Gewissheit sofort eintritt. Du hast mein Trauergewand gelöst und mich mit Freuden umgürtet. Und Erfüllung findet es im Neuen Testament in Jesus wieder. In Matthäus Kapitel 28, Vers 5 hören wir, der Engel aber wandte sich zu den Frauen, nämlich nach dem Erdbeben, am Auferstehungstag, und sprach, fürchtet euch nicht. Ich weiß wohl, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht hier, denn er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt her, seht den Ort, wo er gelegen hat, und geht schnell hin und sagt seinen Jüngern, dass er aus den Toten auferstanden ist. Nämlich als Jesus das ankündigte, haben sie mit dieser Aussage nichts angefangen. Jetzt werden sie nochmals erinnert. Jesus hat es schon gesagt. Und der auferstandene Jesus begegnet seinen Jüngern wie in Lukas Evangelium Kapitel 24, Vers 44. Und er sprach zu ihnen: Das sind die Worte, die ich zu euch geredet habe, als ich noch bei euch war, dass alles erfüllt werden muss, was im Gesetz Mose und in den Propheten und den Psalmen von mir geschrieben steht. Da eröffnete er ihnen das Verständnis, damit sie die Schriften verstanden, und sprach zu ihnen: So steht es geschrieben, und so musste der Christus leiden und am dritten Tag aus den Toten auferstehen. Und in seinem Namen soll Buße und Vergebung der Sünden verkündet werden unter allen Völkern, beginnend in Jerusalem. Nicht nur für das Volk Israel, allen Völkern. Und ihr aber seid Zeugen hiervon. Und siehe, ich sende auf euch die Verheißung meines Vaters, ihr aber bleibt in Jerusalem, bis ihr angetan werdet mit Kraft aus der Höhe. Von Gott vorher bestimmte Zeugen werden ausgestattet mit der Kraft des Heiligen Geistes. Und so verkünden sie das Evangelium der Auferstehung in der Kraft des Heiligen Geistes. Auch Petrus redet so in Apostelgeschichte Kapitel 2, Vers 24. Ihn hat Gott auferweckt, indem er die Wehen des Todes auflöste, weil es ja unmöglich war, dass er von ihm festgehalten würde. So also verkündet jetzt Petrus in der Kraft des Heiligen Geistes. David nämlich sagte von ihm: Ich sah den Herrn alle Zeit vor mir, denn er ist zu meiner Rechten, dass ich nicht wanke. Darum freut sich mein Herz und meine Zunge frohlockte, zudem wird auch mein Fleisch auf Hoffnung ruhen. Denn du wirst meine Seele nicht dem Totenreich preisgeben und nicht zulassen, dass dein Heiliger die Verwesung sieht. So zitiert also Petrus wieder Psalm 16, Vers 10. Du hast mir die Wege des Lebens gezeigt, du wirst mich mit Freuden erfüllen vor deinem Angesicht. Ihr Männer und Brüder, es sei mir erlaubt, freimütig zu euch zu reden von dem Stammvater David. Er ist gestorben und begraben, und sein Grab ist unter uns bis auf diesen Tag. Da er nun ein Prophet war, wusste, dass Gott ihm mit einem Eid verheißen hatte, dass er aus der Frucht seiner Lenden, dem Fleisch nach, den Christus erwecken werde, damit er auf seinem Thron sitze, hat er vorausschauend von der Auferstehung des Christus geredet, dass seine Seele nicht dem Totenreich preisgegeben worden ist, auch sein Fleisch die Verwesung nicht gesehen hat. Erfüllung von Verheißungen. Meine Lieben, das soll uns so bewusst sein, denn keine andere Religion oder kein Religionsgründer konnte aussagen, dass er nach seinem Tod auferstehen wird. Und kein Religionsgründer konnte voraussagen, was Jesus hat. Auch Paulus hat dann in der Gemeinde Apostelgeschichte 13, Vers 30: Gott aber hat ihn aus den Toten auferweckt, und er ist mehrere Tage hindurch denen erschienen, die mit ihm aus Galiläa nach Jerusalem hinaufgezogen waren, welche seine Zeugen sind vor dem Volk. Und wir verkünden euch das Evangelium, das Gott die den Vätern zuteil gewordene Verheißung an uns, den Kindern, erfüllt hat, indem er Jesus erweckte. Wie auch in dem zweiten Psalm geschrieben steht: Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Dass er ihn aus den Toten auferweckte, sodass er nicht mehr zur Verwesung zurückkehren sollte, hat er so vorausgesprochen: Ich will euch die heiligen Gnadengüter Davids geben, die zuverlässig sind. Und darum spricht er auch an einer anderen Stelle: Du wirst nicht zulassen, dass dein Heiliger die Verwesung sieht. Das ist wieder Psalm 16, Vers 10. Denn David ist entschlafen, nachdem er zu seinem Geschlecht nach dem Willen Gottes gedient hatte. Er ist zu seinen Vätern versammelt worden und hat die Verwesung gesehen. Er aber, den Gott auferweckte, hat die Verwesung nicht gesehen. Das nächste jetzt: Der Messias wird in den Himmel aufsteigen und zur Rechten Gottes erhöht. Es ist also nicht nur eine Auferstehung, um in dieser Welt wiederzukehren, sondern um erhöht zu werden in der Rechten des Vaters. So lesen wir im Psalm 68, Vers 19. Du bist zur Höhe emporgestiegen, hast Gefangene weggeführt. Du hast Gaben empfangen unter den Menschen und den Widerspenstigen, auch damit Gott, der Herr, eine Wohnung habe. Nämlich wie ein Triumphator bei seinem Siegeszug die Gefangenen mit sich führt, so führt Jesus die Erlösten mit sich in seinem Triumphzug heim zum Vater. Und alle Mächte und Gewalten dämonischer Kraft konnten Jesu Siegeszug nicht mehr aufhalten. Vorher war der Himmel verschlossen. Aber er ist der Sieger, der da hindurchgerungen ist. Oder Psalm 110, Vers 1: Der Herr sprach zu meinem Herrn: Setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel für deine Füße. Und wieder, das findet Erfüllung in Jesus Christus im Neuen Testament. So sagt Petrus, Apostelgeschichte 2, Vers 36: So soll nun das ganze Haus Israel mit Gewissheit erkennen, dass Gott ihn, nämlich Jesus Christus, zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat, eben diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Und auch Paulus, selbst vor dem Areopag in Athen, spricht davon, dass Gott Jesus beglaubigt hat als den Richter von Leben und Toten. Die Menschen hatten alle ihre Götter in den Statuen, in Figuren aus Gold, aus Marmor. Und so sagt Petrus jetzt in Apostelgeschichte 17, Vers 24: Der Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist, der Herr des Himmels und der Erde, wohnt nicht in Tempeln, die von Händen gemacht sind. Er lässt sich auch nicht von Menschen bedienen, als ob er etwas benötigen würde, da er doch selbst allen Leben und Odem und alles gibt. Am Vers 30: Nun aber hat Gott über die Zeit der Unwissenheit hinweggesehen, jetzt aber gebietet er allen Menschen überall Buße zu tun, weil er einen Tag festgesetzt hat, an dem er den Erdkreis in Gerechtigkeit richten wird, durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat und den er für alle beglaubigte, indem er ihn aus den Toten auferweckt hat. Meine Lieben, das ist die große Botschaft. Jesus Christus ist auferweckt worden, aber auch erhöht worden zur Rechten des Vaters. Und von dort wird er kommen in Macht und Herrlichkeit offenbar werden und alle anderen Mächte und Gewalten werden erschüttert werden. Denn er ist der Fels, der zum Berg wird, unter dem alle Völker in diesem Reich Gottes gesegnet sind. Amen.